In der vergangenen Woche sorgte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze für einen Skandal. Der CDU-Politiker will offenbar auch im Fall einer Wahlniederlage im Amt bleiben und so seinen AfD-Herausforderer Ulrich Siegmund verhindern. Jetzt spricht Siegmund erstmals öffentlich darüber und erhebt schwere Vorwürfe gegen Schulze. Mehr dazu im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung. Pünktlich zum Ferienbeginn verteuert Donald Trumps Krieg gegen den Iran den Sommerurlaub. Und mitten im Sommer stimmt der Bundesrat für ein regelrechtes Sonderrecht gegen die Meinungsfreiheit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir gleich zu unserem Schwerpunkt des Tages kommen, zunächst wichtige Meldungen vom Montag. Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran verteuert den Sommerurlaub. Das geht aus neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach stiegen die Preise für internationale Flüge im ersten Halbjahr um 8,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders deutlich fiel der Anstieg bei Flügen innerhalb Europas aus. Dort verteuerten sich die Tickets um 11,5%. Gerade diese Verbindungen machen einen Großteil des Sommerreiseverkehrs aus. Ein Ende des Konflikts ist unterdessen nicht in Sicht. In der Nacht griffen die USA erneut Ziele im Iran an. Nach eigenen Angaben soll damit eine Öffnung der Straße von Hormuz erzwungen werden. US-Präsident Donald Trump schürte zudem mit drastischen Worten die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Wörtlich sagt er: "Wir haben sie in Schutt und Asche gebombt. Das sind sehr böse und kranke Leute." Erst Ängste schüren, dann neue Forderungen stellen und das als angeblich alternativlosen Ausweg aus der Krise. So bewerten Kritiker derzeit den Kurs der Volkswagen-Führung. Ende vergangener Woche berichteten mehrere Medien über Pläne zur Schließung von 4 Werken. Nach Einschätzung von Beobachtern waren diese Informationen gezielt aus dem Konzern an die Öffentlichkeit gelangt. Nun rudert Vorstandschef Oliver Blume offenbar teilweise zurück. Gegenüber der Bild am Sonntag stellte er die Werksschließungen wieder in Frage. Zugleich verband er dies mit einer klaren Forderung nach weiteren Einsparungen. Wörtlich erklärte Blume: "Unsere Fabrikkosten in Deutschland konnten wir allein im vergangenen Jahr um durchschnittlich 20% verbessern. Ein starker Fortschritt." Kritiker werten dies als Signal, dass der Konzern weitere Kürzungen erwartet, möglicherweise auch zulasten der Realeinkommen der Beschäftigten. Deutliche Kritik kommt unterdessen von der alternativen Gewerkschaft Zentrum. Deren Vorsitzender Oliver Hilburger verweist darauf, dass sowohl die Konzernführung als auch die IG Metall den Kurs hin zur Elektromobilität jahrelang mitgetragen hätten. Genau dieser Kurs sei nun mitverantwortlich für die Krise. Gegenüber auf 1 sagte Hilburger wörtlich: "Nun stehen Politik, Wirtschaft und der DGB vor den Trümmern ihres eigenen Versagens." Doch bezahlen sollen das jetzt nicht die Verursacher der Krise, sondern die Beschäftigten. Dagegen gilt es sich zu wehren. In weniger als 2 Monaten wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Schon jetzt ist klar, für alle politischen Lager geht es um weit mehr als eine gewöhnliche Landtagswahl. Erstmals könnte die AfD in einem Bundesland stärkste Kraft werden und die Regierung stellen. Am Wochenende hielt die Partei ihren letzten Landesparteitag vor der Wahl ab. Die Veranstaltung wurde damit zugleich zum Auftakt des heißen Wahlkampfs. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund stellte ein Programm für die ersten 100 Tage einer AfD-Regierung vor. Ein umfassendes Regierungsprogramm hatte die Partei bereits vor Monaten beschlossen. Zu den befürchteten Störungen durch Gegendemonstranten kam es nicht. Das Blockadebündnis Widersetzen hatte zuvor angekündigt, seine Aktivitäten auch auf Sachsen-Anhalt auszuweiten. Überschattet wurde der Parteitag allerdings von Äußerungen des amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze. Der CDU-Politiker hatte erklärt, im Fall einer Wahlniederlage keine Ministerpräsidentenwahl im Landtag anzusetzen und geschäftsführend im Amt bleiben zu wollen. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund kritisiert das scharf.
Ja, es gibt vielleicht verfassungsrechtliche Schlupflöcher, aber für mich ist doch die demokratische Aussage dahinter viel entscheidender. Man malt sich die Welt, wie sie einem gefällt. Das hat mit Demokratie einfach nichts mehr zu tun. Ja, man möchte auch das Wählervotum im Prinzip pfeifen.
Siegmund strebt eine absolute Mehrheit der Mandate an. Dafür wären nach aktuellen Berechnungen etwa 45% der Stimmen erforderlich. Ob das gelingt, ist offen. In den jüngsten Umfragen liegt die AfD bei 41%, die CDU kommt auf 23%, die Linke auf 13%. SPD und BSW erreichen 6 bzw. 5% und könnten den Einzug in den Landtag schaffen. Grünen und FDP werden derzeit jeweils 4% zugeschrieben und damit eher kein Einzug ins Parlament. Sollte es für eine Alleinregierung nicht reichen, käme nach derzeitigem Stand nur eine Zusammenarbeit mit dem BSW in Frage. Eine Koalition lehnt Ulrich Siegmund jedoch ab.
Na, aktuell aufgrund der Erfahrung aus Brandenburg und Thüringen leider nicht, weil es ja aktuell auch taktische Erwägungen sind, die hier vollzogen werden mit irgendwelchen Podiumsdiskussionen. Über lange Zeit wurden Gespräche abgebrochen, wollte man das nicht, hat in Brandenburg und Thüringen alles mitgespielt für die Macht, auch entgegen der eigenen Interessen, auch entgegen unserer eigenen Überzeugung beim Thema Frieden beispielsweise, auch beim Schuldenpaket. Ich weiß nicht, wie ich mit so einem Partner hier gut und vor allem stabil regieren soll.
Der Landesvorsitzende der AfD Sachsen-Anhalt, Martin Reichert, äußerte sich grundsätzlich ähnlich, setzte aber andere Akzente. Über mögliche Koalitionen wolle er nicht spekulieren. Zugleich erklärte er,
wir werden natürlich, wenn jemand mit uns sprechen will und bereit ist, Politik im Sinne Deutschlands zu machen, dann stehen wir für eine Zusammenarbeit natürlich zur Verfügung. Aber letzten Endes ist es so, dass das im Moment eher schlecht aussieht, weil die CDU, das ist die Partei, die dieses Land vor die Wand gefahren hat. Das BSW in Sachsen-Anhalt ist zerstritten. Insofern, wir gehen davon aus, wir schaffen es allein und darauf arbeiten wir hin.
Mit Ausnahme des Spitzenpostens sind bislang noch keine Namen für eine mögliche Landesregierung bekannt. Der Fraktionsvorsitzende Oliver Kirchner sagte gegenüber auf 1. Damit soll auch eine Medienkampagne gegen potenzielle Minister verhindert werden. Er selbst wolle jedoch nicht in ein Kabinett wechseln.
Ich habe für mich entschlossen, dass ich wahrscheinlich die Fraktion weitermachen werde, weil ich kann mir auf die Fahne schreiben, diese Fraktion in der ersten Legislatur hier einzuhaben und die zweite auch mit Arbeit so versorgt zu haben, dass sie vernünftig arbeitet. Und ich würde das gerne weitermachen und denke, das ist auch wichtig, dass eine Fraktion, selbst wenn man Regierungsverantwortung übernimmt, weiter vernünftig läuft.
Die vollständigen Interviews mit Martin Reichert, Oliver Kirchner und Ulrich Siegmund finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Auf dem Parteitag stellte die AfD außerdem ihr Programm für die ersten 100 Tage einer möglichen Regierungszeit vor. Vorgesehen sind unter anderem deutlich mehr Abschiebungen, die Kündigung des Medienstaatsvertrags sowie Kürzungen bei der Finanzierung von NGOs und Parteistiftungen. Hinzu kommen mehrere symbolpolitische Vorhaben. Dazu zählen Deutschlandflaggen vor Schulen, die Umbenennung des Landesmottos von Modern Denken in Deutschdenken sowie ein Genderverbot für Behörden. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat den Parteitag in Magdeburg verfolgt. Aus seiner Sicht enthält das 100-Tage-Programm zwar einige richtige Ansätze, in anderen Punkten bleibe es jedoch vage und beschränke sich auf Symbolpolitik. Wörtlich sagte Müller-Mertens, entscheidend sind nicht Symbole, sondern strukturelle Veränderungen in Sachsen-Anhalt. Allerdings seien die Handlungsmöglichkeiten einer Landesregierung in vielen Bereichen auch begrenzt. Auf 1 bringt Themen, die Sie in anderen Medien so nicht finden werden. Unterstützen können Sie das unter www.auf1.tv/unterstützen. Ein neuer Gesetzesentwurf sorgt bei Kritikern für Befürchtungen, die Meinungsfreiheit könnte weiter eingeschränkt werden. Bereits am Freitag verabschiedete der Bundesrat eine Gesetzesinitiative des Landes Hessen. Sie sieht vor, die, wie es heißt, Leugnung des Existenzrechts Israels unter Strafe zu stellen. Beobachter verweisen dabei vor allem auf die Begründung des Entwurfs und sehen darin einen möglichen Präzedenzfall. So bezieht sich der Text nicht nur auf offen geäußerte Ablehnungen Israels, sondern ausdrücklich auch auf den, Zitat, kommunikativen Sinngehalt von Äußerungen. Kritiker befürchten deshalb, dass künftig auch Aussagen strafrechtlich relevant werden könnten, wenn sie von Dritten als Leugnung des Existenzrechts Israels interpretiert werden. Auffällig ist zudem eine weitere Formulierung. Demnach sei beim Existenzrecht Israels ausdrücklich eine Ausnahme vom Verbot meinungsbeschränkenden Sonderrechts mit dem Grundgesetz vereinbar. Kritiker sehen darin die ausdrückliche Rechtfertigung eines eigentlich verfassungswidrigen Ausnahmerechts, das sich gegen ganz bestimmte Meinungsäußerungen richtet. Das Gesetz muss noch vom Bundestag verabschiedet werden. Nach den Berichten über zwei Todesfälle von ZDF-Mitarbeiterinnen, Nach einer Covid-Spritze erhöht die frühere Moderatorin Katrin Seibold den Druck auf ihren ehemaligen Arbeitgeber. Sie hatte die Fälle öffentlich gemacht und verweist nun auf frühe Warnungen von Wissenschaftlern. Seibold schreibt, bereits im Herbst 2021 hätten die beiden Pathologieprofessoren Arne Burkhardt und Walter Lang auf einer Pressekonferenz auf mögliche Schäden nach Covid-Spritzen bei Verstorbenen hingewiesen. An die Führung des ZDF richtet sie nun den Appell. Recherchieren Sie doch mal inside ZDF, warum es nie zu dieser Berichterstattung gekommen war. Außerdem verweist die langjährige ZDF-Mitarbeiterin auf eine Pressekonferenz der Medizinervereinigung MWGFD aus dem Frühjahr 2023. Dort sagte der inzwischen verstorbene Pathologe Professor Dr. Arne Burkhardt.
Und da sind eben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit oder wahrscheinlich die Todesumstände in irgendeiner Weise doch auf die Impfung zurückzuführen, und das sind 77%.
Auch in einem weiteren Beitrag wendet sich Seibold an die Verantwortlichen des ZDF. Sie stellt erneut die Frage, inwieweit die Berichterstattung des Senders zum Tod der beiden Journalistinnen beigetragen haben könnte. Wörtlich spricht sie von der Aufklärung des Todes zweier ihrer wichtigsten und beliebtesten Mitarbeiterinnen und Führungskräfte. Von einem immer heftigeren Kampf gegen die freie Meinungsäußerung spricht die FPÖ-Europaabgeordnete Petra Steger in einem Interview im Europäischen Parlament in Straßburg. Gegenüber dem Alternativmedium Report 24 verweist sie dabei ausdrücklich auch auf den Angriff gegen unseren Sender.
Aber auch beim Kampf gegen alternative Medien, der immer absurdere Blüten nimmt. Bestes Beispiel vor kurzem auf 1, die in Deutschland einfach von einem weisungsgebundenen Verfassungsschutz als rechtsextrem diffamiert werden, die Konten gekündigt werden, die Debanking erleben. Debanking ist auch nichts anderes als ein Angriff auf die Pressefreiheit. Und auch da gibt es keinerlei Reaktionen von Seiten der Europäischen Union. Wenn es aus ihrer Sicht die richtigen Medien trifft, dann ist es ja in Ordnung.
Er galt als enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump, der republikanische Abgeordnete Lindsey Graham. Nun sorgt der plötzliche Tod des Politikers für Spekulationen. Der 71-Jährige war am Samstag überraschend in Washington verstorben. Als offizielle Todesursache nannten die Behörden einen Herzstillstand. Zuvor soll Graham an einer plötzlich aufgetretenen Erkrankung gelitten haben. Diese Darstellung gibt Anlass zu Nachfragen. So forderte etwa Megan Mobbs, die Tochter des früheren Ukraine-Sonderbeauftragten von Donald Trump, Keith Kellogg, eine gründliche Untersuchung des Todes. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky äußerte sich zu Grahams Tod. Wörtlich sagte er, wir standen in ständigem Austausch. Allein in der vergangenen Woche haben wir uns zweimal getroffen. Beobachter werten diese Aussage als Hinweis darauf, dass Graham bis kurz vor seinem Tod noch zahlreiche Termine wahrgenommen hatte. Dies passt jedoch nicht zur Darstellung einer schweren Erkrankung. Ein exklusives Gespräch konnte auf 1 jetzt mit dem amerikanischen Wissenschaftler Brian Hooker führen. Er hat gemeinsam mit US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. das Buch »Geimpft versus ungeimpft – Jetzt spricht die Wissenschaft« geschrieben. Ihre Auswertung von mehr als 100 Studien zeigt ein brisantes Ergebnis. Darüber spricht Brian Hooker exklusiv mit Auf1-Moderator Thomas Eglinski. Jetzt im Interview des Tages.
Was ist der bedeutendste Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Personen?
Wir untersuchen eine große Gruppe von geimpften und ungeimpften Kindern, jeweils etwa 4000 Kinder. Die ungeimpften Kinder sind bei weitem die gesündesten Kinder, die wir beobachten. Ihre Gesundheit übertrifft die der Geimpften in jeder Kennzahl, die wir untersuchen.
Welche Ihrer Erkenntnisse halten Sie für so fundiert, dass sie bereits zu politischen Konsequenzen hätten führen müssen?
Die Ergebnisse zeigen, Kinder haben eine 4- bis 5-mal höhere Wahrscheinlichkeit für eine Autismus- oder Entwicklungsstörungsdiagnose, wenn sie den Impfplan befolgen, verglichen mit ungeimpften Kindern.
Wo sehen Sie die gravierendsten methodischen Schwächen in Studien, die den Anspruch erheben, die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen zu belegen?
Es gibt eine echte Diskrepanz zwischen dem, was Ihre Daten sagen und dem, was Ihre Studien im Kleingedruckten aussagen im Vergleich zu dem, was Sie in einer Zusammenfassung oder im Abstract Ihrer Dokumente groß herausposaunen. Normalerweise steht im Kleingedruckten dasselbe, doch laut aussprechen würden Sie es nie.
Was wird Ihrer Ansicht nach systematisch nicht untersucht und warum?
Ungeimpfte werden nie untersucht. In den Vereinigten Staaten wurde keiner der Impfstoffe des aktuellen Impfplans gegen ein echtes Placebo getestet. Es gibt also nie eine ungeimpfte Placebo-Gruppe, wenn Impfstoffe getestet werden. Es wird ignoriert. Die Institutionen haben die Familien, die von Impfschäden schwer getroffen wurden, im Stich gelassen. Das ist offensichtlich. Die CDC hat eine Studie finanziert, die zeigt, dass schwerwiegende Impfschäden tatsächlich bei einer von 38 verabreichten Impfungen auftreten. 1 zu 1 zu 1 Million, nicht 1 zu 2 Millionen, nicht 1 zu 1000. 1 zu 38. Diese Familien werden nicht unterstützt. Man hilft ihnen nicht. Das Vaccine Injury Compensation Program in den USA ist ein Scheinprozess. Es ist lächerlich. Das muss reformiert werden. Die Verantwortlichen für diese Krise müssen ihren Schlamassel selbst beseitigen und sie dürfen die Kollateralschäden im Kampf gegen Infektionskrankheiten nicht einfach zurücklassen.
Was Eltern bei Impfungen ihrer Kinder unbedingt berücksichtigen sollten, darüber spricht Brian Hooker im vollständigen Interview, exklusiv unter www.auf1.tv. Wichtige Informationen, die die Systemmedien verschweigen, finden Sie bei Auf1. Unterstützen können Sie das über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.